ermöglicht durch ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Das war so die Frage, die mich am meisten interessiert hat. Also wie ist es möglich gewesen, diese Wissenschaftler, die es besser wussten, zu kippen? Und trotz so vielen Impfschäden, die schon bekannt waren, sie an diesen Punkt zu bringen, wo sie sagen, wir sind jetzt für eine Impfpflicht.
So dass ich denke, in so einer Diskussion, wie wir es vielleicht haben werden, in den Enquetekommissionen, Untersuchungsausschüssen, ist es eine tolle Grundlage zu sagen, was war denn im Mai 2020, im März 2020, jetzt alle getestet wurden, was hat denn das RKI gesagt? Und dann setzt man sich da hin und fragt sich, ah, was stand denn da drin? Und da würde man jetzt hier finden, ja, das RKI war gegen massenhafte Testung von gesunden Personen. Und von da aus, finde ich, ist es die geeignetste Basis, um es dann aufzuarbeiten.
Herzlich willkommen, liebes Publikum, hier heute am 16. Juli 2025, Kino Babylon Berlin Mitte, zu der Buchvorstellung und der Podiumsdiskussion Vereinnahmte Wissenschaft, die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Herausgeber ist Bastian Barocker. Die wichtigsten heute natürlich sind unsere Gäste. Ich will sie gleich kurz nochmal einführen. Aya Velasquez zu meiner Rechten, freie Journalistin. Sie hat es geschafft, tatsächlich die geleakten AKI-Protokolle zu veröffentlichen. Applaus. Frau Saskia Ludwig, CDU-Bundestagsabgeordnete. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass wir tatsächlich zu den Corona-Maßnahmen, zu der Corona-Politik einen Untersuchungsausschuss bekommen. Ich bin gespannt. Frau Professor Ines Kapstein, Krankenhaushygienikerin, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und sie hat Anfang des Jahres ein neues Buch verfasst, Aerosole, Angst und Masken, die H- und 3G-Regeln. Herzlich willkommen. Und natürlich zu meiner Linken Bastian Barocker, Wildnispädagoge und freier Journalist und Herausgeber dieses Buches. Ganz herzlich lässt Sie grüßen und uns auch Professor Volker Böhme-Nessler, Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität Oldenburg. Er wollte eigentlich da sein, er ist krank geworden, aber er ist in Gedanken bei uns, hat er gesagt. Und er sagt, das Verhalten der Gerichte ist fatal für die Justiz und den Rechtsstaat. Wir werden ihn zitieren, also wir kommen noch auf ihn zurück. Herzlich willkommen auch und danke an Martin Sell vom Marcel Verlag, wo das Buch erscheint. Und bevor es losgeht, mein Name ist Camilla Hildebrand und ich hoffe, Sie werden einen sehr schönen Abend haben. Ganz kurz zum Ablauf, wie werden wir es machen? Ich werde erst rund 10 Minuten mit jedem einzelnen Gast sprechen. Danach kommen wir alle 5 ins Gespräch und danach haben auch Sie, liebes Publikum, natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier würde ich Sie gerne bitten, klar und präzise zu sein, auf das wir schnell auch antworten können und viele zu Wort kommen. Bevor es losgeht, gleich das erste Zitat aus dem Buch. Dieses Zitat richtet sich an Befürworter und Kritiker der Corona-Maßnahmen, an Empörte und Neugierige, an Entsetzte und Verletzte. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, auf Grundlage der Protokolle eine gemeinsame Basis zu finden. Sie dürfen allerdings jetzt nicht jedes Mal klatschen, ne? Da komme ich nicht weiter. Aber danke. Aya Velasquez, wir gehen ein Jahr zurück. Just im Juli, also vor fast genau einem Jahr, 2024, kamen die Protokolle unter rkitransparenzbericht.de heraus, wurden veröffentlicht. Das waren, sage und schreibe, 10 Gigabyte inklusive Zusatzmaterial, E-Mails und Textentwürfe, eine Sensation. Tatsächlich eine Sensation. Was war da vorangegangen? Vorangegangen war, dass Paul Schreier, Mitherausgeber von dem Online-Magazin Multipolar, in jahrelangem Kampf versucht hat, eben genau diese Corona-Protokolle gerichtlich freizuklagen. Das hat er auch geschafft. Aber dem Viele Stellen waren so massiv geschwärzt, dass man tatsächlich nicht lesen konnte, was dort steht. Dann kam eben jener, die oder der, wir wissen es nicht, Whistleblower aus dem RKI, hat sich an sie gewandt und hat gesagt, ich würde Ihnen diese Dokumente gerne ungeschwärzt geben. Jetzt, was man in dem Buch lesen kann, das liest sich wie ein Krimi. Wir lachen, aber es war tatsächlich ein Krimi. Und ich glaube, das Publikum würde gerne wissen und von Ihnen geschildert bekommen, was waren diese Schritte von dem ersten Kontakt, kurz geschildert, bis zur Veröffentlichung. Das war ein Mammutritt.
Ja, vielen Dank. Also eine einzige Abweichung, nämlich die Person kam nicht auf mich zu und hat mir die Protokolle angeboten oder die Veröffentlichung der Protokolle. Denn zuerst hat sie mich vor allem auf eine Seite hingewiesen, zu der ich nicht falsch spekulieren soll. Und zwar die Sitzung vom 16.03.2020, die damals in aller Munde war. Und wir hatten spekuliert, weil wir mussten ja spekulieren, da stand ja ein geschwärzter Name und es war davon auszugehen, dass es sich um eine Person außerhalb des Instituts handelt, weil eigentlich dürfen nur Externe geschwärzt werden. Und wir hatten dann Herrn Holtherm in Verdacht und der Name passte auch noch rein. Und die Person meldete sich bei mir und sagte mir ganz aufgeregt, Frau Velasquez, Sie dürfen da jetzt nicht falsch spekulieren, da steht jemand anderes. Und da mich ja jeden Tag viele Leute anschreiben, weiß ich, dass ich da erstmal etwas frech war und gesagt habe, das kann ja jeder sagen. Und als Antwort kam dann eben die ungeschwärzte Seite abfotografiert. Das heißt, man kann sich auch mal irren und falsch spekulieren, das lohnt sich auch. Ja, und es ging dann weiter. Wir haben erste Gespräche geführt, vorsichtige Gespräche. Ich musste erstmal ausloten, was will die Person von mir? Also wollte sie mir nur die eine Stelle zeigen oder will sie mir noch mehr Stellen zeigen oder Material herausgeben? Wir waren uns dann relativ schnell einig und ich habe festgestellt, es ist eine Person mit einem sehr hohen moralischen Ethos. Und als wir uns einig waren, habe ich dann praktisch nur noch überlegt, wie ich es mache. Also von der ganzen Logistik her, weil ich wusste, mit herkömmlichen Mobiltelefonen, dann findet man uns. Also das kann man jetzt nicht so laienhaft angehen. Also habe ich mir Hilfe geholt, weil ich das selber nicht wusste, wie man einen Informanten sachgerecht schützt. Und hatte in meinem Freundeskreis einen IT-Mann, der mir dann eine Safe-Handy-Infrastruktur aufgebaut hat. Da habe ich zwei Geräte präpariert mit Graphene als Betriebssystem, ewig langen Passwörtern, VPN im Ausland und Tor gerouteten dezentralen Messengern. Und als ich alle diese Schritte befolgt hatte und zwei solche Geräte hatte, konnte das erste Treffen stattfinden. Da habe ich die Geräte verteilt und habe ab da in kleinen Portionen das Material bekommen. Es gab 4 Treffen insgesamt. Beim ersten Treffen habe ich auch schon Material bekommen. Ich muss aber dazu sagen, am Anfang hatten wir gedacht, aus Sicherheitsgründen geht nur abfotografieren. Also Screenshots mit einem externen Gerät. Und erst im Laufe der Zeit kam dann dieser Durchbruch, diese Lösung. Es ist nämlich so, im RKI wird alles getrackt von jedem Mitarbeitercomputer aus, außer das RKI-Archiv. Das wird nicht getrackt. Und das war die Lücke im System sozusagen, die wir gefunden haben. Und ab da war dann klar, wir können auch das Material in Dateien auf einen USB-Stick ziehen. Und dann ist es auch viel besser, weil es dann nämlich per Stichwortsuche durchsuchbar ist. Und als das dann klar war, hatten wir die nächste Idee, wenn man jetzt schon mal so eine gute Gelegenheit hat, dann sollten wir auch noch das Zusatzmaterial aus dem RKI holen, denn das wäre auf dem Gerichtsweg niemals nach draußen gekommen. Und das wurde terminiert praktisch vor einen Tag, bevor die Veröffentlichung losgehen sollte. Es war alles etwas knapp, aber für uns alle die einzigen Termine, die gepasst haben. Es war noch eine sehr aufregende Nacht. Vom 22. auf den 23.07. letzten Jahres, weil wir Probleme hatten mit zu langen Dateinamen. Aber es hat letztendlich alles geklappt. Um 4 Uhr morgens sind wir online gegangen. Und was dann gekommen ist, hätte ich so auch nicht erwartet.
Frau Velasquez, Sie erzählen das auch so ein bisschen schmunzelnd. Allerdings war das Ganze gar nicht zum Schmunzeln, sondern es war ziemlich gefährlich. Vielleicht können Sie uns erklären, was haben Sie im schlimmsten Fall erwartet, zusammen mit Ihrem Team, was hätte passieren können?
Also ich hatte mich auf Verfahren eingestellt. Ich wusste nur nicht, welcher Art. Denn ich wollte auch den Anwalt erst kurz vor der Ziellinie einweihen, auch wenn ich das ganze Material vollständig vorzuliegen hätte. Und das habe ich dann eben auch getan. Und ich wusste also praktisch bis zuletzt nicht, was kommt da auf mich zu. Und der hat mich dann beruhigt und meinte, strafrechtliche Konsequenzen wird nur die whistleblowende Person erfahren, ich nicht. Aber es könnten Zivilprozesse auf mich zukommen. Und ja, das Risiko wäre ich sozusagen in Kauf, hätte ich in Kauf genommen, denn ein Leak mit weiterhin Schwärzung wäre A, zeitlich nicht zu bewältigen gewesen und B, hätten dann ja auch die ewigen Spekulationen niemals aufgehört, wer sich darunter verbirgt. Deshalb ist es auch eine strategische Richtungsentscheidung gewesen. Es soll halt ein Leak werden im Stil von WikiLeaks, einfach Datenbank, roh, ungefiltert.
Sie schreiben im Vorwort des Buches, obwohl weiterhin Ermittlungen am RKI, am Robert-Koch-Institut laufen, haben sowohl das Institut als auch die Polizei bis zum heutigen Tag keine Ahnung, wer der Whistleblower oder die Whistleblowerin sein könnte. Das heißt, das war ein ziemlicher Aufwand, das Ganze zu schützen, beziehungsweise eben diese Person zu schützen. Was können Sie da berichten, was nicht gefährlich ist natürlich?
Also zur Logistik, was sich bewährt hat. Ja, persönliche Treffen, persönliche Übergaben, also wenn Sie mal was leaken wollen, immer persönliche Treffen, am besten auch bei diesen persönlichen Treffen das eigene Haupthandy nicht dabei haben, sonst könnte man ja getrackt werden, wo man sich aufgehalten hat, oder das Handy nur in einer Faraday-Tasche dabei haben und immer Materialübergaben physisch, also auf USB-Sticks, das hat sich bewährt und ein gutes Team um sich herum zu haben. Also das große Glück war wirklich letztes Jahr, dass ich ein hervorragendes Team hatte, wo ja ganz verschiedene Talente vereint sind und wir hatten einen Datenanalysten, Bastian Barock hat die Pressekonferenz organisiert, wir hatten Leute, die sich gut mit pharmazeutischen Informationen auskennen, also wir konnten sehr viel anfangen mit diesen Dokumenten und wir hatten ein gutes Team, um den Release auch möglichst groß zu machen.
Sie haben eben zusammen, wie Sie gesagt haben, mit Ihrem Team die ganzen unfassbar vielen Seiten dieser Protokolle durchgestöbert, um zu sehen, was können wir davon benutzen. Und ich zitiere Sie jetzt nochmal aus dem Buch. Die Inhalte der Protokolle schockierten uns. Es zeichnete sich ab, dass zentrale Aspekte der deutschen Pandemiepolitik vom RKI intern anders bewertet wurden, diese Erkenntnisse aber keinen Einzug in die Politik hielten, weil so die Politik es offenbar anders wollte. Vermutet, aber dennoch schockiert, schreiben Sie. Beispiele?
Ja, das Thema, was mich am meisten beschäftigt hat, also wo ich auch persönlich die meisten Fragezeichen hatten an diese Zeit, war im Prinzip der deutsche Impfpflichtwinter, wie ich ihn immer nenne. Denn ich bin der Meinung, mit dem 2G-Winter hatten wir ja im Prinzip schon einen Winter lang eine Impfpflicht, eine indirekte Impfpflicht. Aber gleichwohl bereits eine Impfpflicht und die einrichtungsbezogene Impfpflicht galt ja auch. Und ich wollte verstehen, wie das RKI trotz all seines Vorwissens über Impfdurchbrüche, wie sie es ja nannten, auch schon über Impfschäden, die schon im Mai 2021, über die sie schon Bescheid wussten, auch darüber, dass eben, ja, der Übertragungsschutz eben doch nicht so gut war, wie behauptet wurde, dass sie all das wussten, aber sich dann trotzdem im Winter 2021 dann kurze Zeit dazu hinreißen ließen, für diese Impfpflicht zu sein. Das war für mich so eine fundamentale Frage, die ich gern verstehen wollte. Was ist das sozusagen, was den Beamten dann so handeln lässt? Und dieses Störgefühl kam ja ganz klar rüber durch Pandemie der Ungeimpften und diesen Zitaten, die es dort gab, dass die wussten, dass das falsch ist. Aber was lässt Menschen in so einer Struktur dann trotzdem daran festhalten? Was lässt sie nicht rebellieren? Und wenn es jetzt, sage ich mal, um nicht so zentrale Fragen gegangen wäre, irgendwelche Detailfragen, könnte man das vielleicht verschmerzen, dieses Einknicken. Aber bei einer so fundamentalen Frage wie der körperlichen Unversehrtheit von 84 Millionen Menschen, es ist spätestens der Punkt, wo man hätte den Mund aufmachen müssen. Das war so die Frage, die mich am meisten interessiert hat. Also wie ist es möglich gewesen, diese Wissenschaftler, die es besser wussten, zu kippen? Und trotz so vielen Impfschäden, die schon bekannt waren, sie an diesen Punkt zu bringen, wo sie sagen, wir sind jetzt für eine Impfpflicht, trotz der Schäden. Und trotz der Tatsache, dass man die Schweinegrippe-Impfung schon nach irgendwie 70 Impfschäden vom Markt genommen hat.
Wir greifen das Thema später nochmal auf, wenn wir insgesamt zusammen wir fünf diskutieren und sprechen. Ich wollte aber noch ein bisschen weitergehen. Die Protokolle des RKI, des Robert-Koch-Instituts, sind Geschichtsdokumente. Wie sehen Sie das?
Definitiv, ich sehe das auch so. Und es wurde mir auch bestätigt von Jay Bhattacharya aus den USA. Das ist jetzt der neue NIH-Direktor und vorher war er Stanford-Professor. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Es war der Mitautor der Great Barrington Declaration, die sich von Anfang an für fokussierten Schutz von Älteren und Vulnerablen eingesetzt haben. Und der sagte zu mir, als er mich interviewte, ich habe ihn auch interviewen dürfen, dass die Dokumente wirklich einzigartig sind, dass in keinem Land der Welt so ein Datensatz in so einem Umfang herausgekommen ist. Und er hat sie sogar von der Bedeutung her mit den Pentagon Papers verglichen, wo ich nicht überzeugt war, dass das jetzt so groß anzusiedeln ist. Aber er hat das eben so gesehen und er meinte auch, dass die Erkenntnisse aus diesen Protokollen sich wahrscheinlich strukturell übertragen lassen auf die Situation, wie es überall gelaufen ist.
Die Frage ist natürlich jetzt, Sie haben zusammen mit Ihrem Team die gesamten, wahrscheinlich nicht, noch nicht alle gelesen, aber sehr viele. Was hat die Bevölkerung davon mitbekommen? Was hat die Gesellschaft davon mitbekommen? Meine Frage an Sie konkret, wie wurde darauf reagiert nach der Pressekonferenz?
Also die Wochen tatsächlich nach dem Leak waren für mich so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Also wir hatten zahlreiche Probleme mit der Webseite, die wurde hin und wieder angegriffen, es gab da Hackerangriffe, es gab Urheberrechtsanklagen plötzlich, die erfunden wurden. Also geleaktes Material ist ja nicht urheberrechtlich geschütztes Material. Also es war schon daher sehr turbulent, aber auch das ganze Medienecho war durchaus nicht zu unterschätzen. Ich habe eine Presseschau gemacht, in den ersten 6 Wochen ist praktisch täglich ein neuer Artikel zu den RKI-Files erschienen. Und natürlich hat jede Medienwelle ihre eigene Dynamik und ist der Logik des Medienbetriebs geschuldet, dass das irgendwann abebbt, ganz natürlicherweise. Aber es war eins der größten Ereignisse letztes Jahr und ich bin eigentlich mit der Resonanz darauf sehr zufrieden gewesen, zumal wir wirklich von der Seitenlinie vorgestoßen sind. Also es waren jetzt nicht die klassischen Diskursangeber, die dieses Event in den öffentlichen Raum gesetzt haben.
Vielleicht können wir ja später sogar das Publikum mal fragen, wie Sie das erlebt haben. Das fände ich interessant. Eine letzte Frage an Sie, Frau Velasquez. In welchem Punkt haben Sie sich denn am meisten in Ihren eigenen Recherchen bestätigt gefühlt, als Sie die Protokolle gelesen haben?
Ja, im Prinzip in allen. Also alle Maßnahmen sind ja über die Jahre kritisiert worden und es finden sich ja praktisch zu allen Standpunkten der Kritiker in den RKI-Protokollen gleichlautende Äußerungen. Also Professor Homburg hatte das mal ein bisschen plakativ gesagt, im RKI war ein Schwurbler. Also da ist schon ein bisschen Wahrheit drin. Also es war immer dieses, sie wussten es eigentlich besser und sie haben damit so viele Standpunkte der Kritiker rehabilitiert, von der Sinnlosigkeit der Masken über die Sinnlosigkeit der Tests, dass da eben auch falsch positive erzeugt werden können, dass sie nicht von der Impfung und erst auch nicht von Zwang überzeugt waren. Es ist aber zu beobachten, dass sie sich ganz viel haben kippen lassen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Erkenntnisschritt zu sehen, okay, das richtige Wissen war vorhanden, aber diese politische Machtausübung, diese Stoßwelle dieser globalen Agenda, die da durchgezogen wurde, muss für so eine bis dato graue Behörde wie das RKI schlichtweg überwältigend gewesen sein. Also dass man sozusagen überhaupt keine Resilienz hatte, sich so einem konzertierten Willen entgegenzustellen. Mir wurde auch berichtet, dass da eben sehr viel Geld geflossen ist, was vorher schwer zu erreichen war für bestimmte RKI-Abteilungen. Man denkt ja, eine Regierungsbehörde hat immer Geld, aber das war wohl nicht so. Und plötzlich zu Corona floss Geld für alle Projekte. Also man könnte vielleicht plakativ sagen, das Institut wurde auch ein bisschen eingekauft.
Das könnte man so nennen. Vielen Dank, Frau Velasquez. Wir kommen später natürlich nochmal zu Ihnen zurück. Herr Barucca, Sie sind der Verfasser des Buches. Zunächst aber eine Frage zu Ihrer Zusammenarbeit mit Aya Velasquez im Team. Als Sie die Dokumente durchgelesen haben, im Grunde nochmal eine ähnliche Frage an Sie. Was war denn für Sie so der Aha-Effekt beim Durchlesen, wo Sie gedacht haben, wow?
Also ich bin der Herausgeber mit ganz vielen Autoren, wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Und Ja, also für mich war das so, ich habe das Material ja auf spannendem Weg bekommen und hatte dann ein bisschen Zeit, mich einzulesen. Und es ist schwer, eine Sache rauszugreifen. Aber ich saß da mit einem kühlen Kaltgetränk und habe mich auf der einen Seite gefreut, aber auf der anderen Seite habe ich schon lange vor dem Leak immer gedacht, es müssen Leute im RKI geben, die nachts nicht schlafen können. Das muss so sein, weil es war nach den 3-4 Jahren Recherche völlig eindeutig, dass es im RKI genügend Expertise gab, dass die wussten, dass hier was schief läuft. Und so habe ich mich dann eigentlich gefreut zu lesen, dass die exakt gleichen Kritikpunkte, die seit Anfang an von den höchst angesehenen Epidemiologen der Welt, also fernab von Virologen, sondern von Leuten, die mit dem Thema eigentlich sich beschäftigen, so da drin stehen. Ich kann mal eine Sache rausgreifen vielleicht, mit der ich mich viel beschäftigt habe, auch Artikel geschrieben habe. Ich bin ja selber Vorstandsmitglied eines Naturkindergartens und sollte den schließen, wo Kinder draußen sind, ja, damit die dann zu Hause sind und sich anstecken, sozusagen. Und ich habe das Ministerium angeschrieben, das Jugendamt angeschrieben, habe gesagt, ich habe hier die Abstrichzahlen jede Woche, wo ist die Begründung? Und dann haben sie mir immer das RKI gesagt. Ja, im RKI steht doch. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich lese doch die Zahlen aus dem RKI, da ist doch nichts zu erkennen. Das ist doch nicht so schwierig. Und auf jeden Fall las ich dann die Protokolle und dann war zum Beispiel Februar 2020, kommt ein RKI-Mitarbeiter aus China zurück, kommt zum RKI zurück und sozusagen, ich zitiere es jetzt nicht genau, aber er sagt, ja, es gab hier eine größere Studie mit Kindern, da gibt es keine schweren Fälle, es ist ja milder als eine Influenza, ist ja beachtlich und sie sind noch weniger am Infektionsgeschehen beteiligt als bei Influenza. So, das war Februar 2020, da war noch keine einzige Schule geschlossen und diese Erkenntnis, die ging durch die ganzen Protokolle, hat sich immer nur wiederholt. Ah, es ist weniger gefährlich als Influenza, ah, wenig Influenza-like Illness ist für Kinder und da ich selber meinen Kindergarten schließen sollte, ich war auch der Einzige, der dagegen aufbegehrt hat, hat es mich umso mehr getroffen zu merken, im RKI wussten die, sie hatten auf jeden Fall starke Evidenz dafür, dass das keine Notwendigkeit gibt, als fürs Gegenteil. Man hätte ja sagen können, okay, Februar 2020, sind wir uns noch nicht sicher. Aber es zeigte sich durch die ganzen Protokolle genau diese Erkenntnis. Ja? Also Kinder untergeordnet in der Verbreitung und Kinder weniger gefährdet als Influenza, Straßenverkehr und Ertrinken. Und als ich das gelesen habe, hat es mich schon nochmal getroffen, trifft mich jedes Mal, weil ich denke, wow, und es hat ihnen ja bis heute den Kindern dieses Landes und den Eltern und so nicht jemand Größeres, weitreichend Stärkeres mal erzählt, dass das alles nicht notwendig gewesen wäre. Es war kein Fehler, sondern im RKI wusste man davon und man hätte einfach aufstehen müssen, meiner Meinung nach, und sagen müssen, das geht so nicht. Also das hat mich sehr berührt. Ich kann vielleicht noch eine andere Sache sagen.
Ich wollte nur kurz aus den Protokollen zitieren, da Sie es gesagt haben. Das war just unter anderem am 30. Juni 2021. Da steht, Kinder haben ein im Vergleich zu anderen Atemwegserkrankungen geringes Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Ein Zitat.
Richtig, genau. Und vielleicht komme ich auch noch mal ein bisschen auf, was Frau Velasquez gesagt hat. Die Zwickmühle des RKIs, die zeigt sich in diesen Protokollen einfach. Und der Titel ist ja Vereinnahmte Wissenschaft. Wir sollten der Wissenschaft folgen. Das war aber keine Wissenschaft. Was war es denn dann? Das war politisch angeordnet. Und man liest in den Protokollen einfach super Sätze, die kann man besser nicht umschreiben. Da steht nämlich, am 5. Mai 2020 kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach, besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet. Also wenn wir das nicht so machen, dann wo bleiben wir denn eigentlich? Ja? Und dazu passt total, 10. September 21, da steht nämlich schwarz auf weiß, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Also es war völlig klar, dass es nicht nur um Wissenschaft geht. Und das, denke ich, ist ein Hauptanliegen für mich mit diesem Buch, ist, dieses Narrativ zu zerstören, dass die Pandemiepolitik irgendwie auf Wissenschaft basierte. Und das in den Protokollen könnte man diese These jedenfalls nicht belegen. Und ich gebe mal ein wirklich krasses... Also ich mach's mal konkret, weil ich bin ein Fan davon, das an konkreten Beispielen zu deutlich zu machen. Am 10. März 2020 steht in den Protokollen, ich zitiere, Vorschlag, klare Botschaft für morgige Pressekonferenz. Schade, also ehemaliger Vizepräsident, jetzt Präsident, keine Testung von asymptomatischen Personen. Also es geht doch darum, wir wollen klar die Öffentlichkeit, wir wollen klar machen, das macht keinen Sinn, asymptomatische Personen massenhaft zu testen. Das haben wir dann aber gemacht, weil nämlich Herr Spahn eine Teststrategie angeordnet hat, die hieß Testen, 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 Strich aber gezielt. Und im RKI fällt einem dann irgendwann mal auf, während zu Beginn der Epidemie die Testung asymptomatischer Personen nicht empfohlen wurde, so soll nach Ankündigung von BM Spahn, Bundesminister Spahn, und Anweisung aus dem BMG vom 17. April 2020, kurz nach diesem eigentlichen Versuch jetzt mal deutlich auf den Tisch zu hauen, steht, auch asymptomatische Kontaktpersonen sollen jetzt getestet werden. Und das sozusagen könnte man jetzt an vielen Beispielen weiter so sagen, dass es da im RKI herrscht eine Klarheit über, was ist korrekt, was wäre jetzt angebracht. Dann kommt eine Anordnung, die ist eigentlich nicht damit abdeckbar und es muss dann trotzdem getan werden.
Und noch dazu, was Sie schon zitiert haben, die, ich würde es formulieren, Drohung, macht ihr nicht, was ich sage, dann beachten wir euch nicht mehr. Kommen wir jetzt zu Ihrem Buch, Herr Barucker. Sie haben in diesem Buch verschiedene Texte zusammengefasst. Unter anderem haben wir Texte natürlich von Frau Velasquez, von Ruth Schneeberger, ehemalige Verantwortliche für das Ressort Gesundheit der Berliner Zeitung, Elke Borderas von der Welt, Herrn Wolfgang Kubicki, Herrn Böhme-Nessler, der wie gesagt heute Abend nicht da sein kann, und viele mehr. Im Vorwort, ich habe es ja schon am Anfang zitiert, sagen Sie, vielleicht gibt es die Möglichkeit, auf Grundlage der Protokolle eine gemeinsame Basis zu finden. Und da habe ich die Frage, für was brauchen wir die Zusammenarbeit? Wie groß ist denn der Graben noch?
Ja, das ist schwer zu wissen, aber ich habe immer gedacht, dass es gab ja diesen unfassbaren Kampf, ja, du hast den zitiert, der ist ja komplett aus dem Debattenraum, das geht ja gar nicht. Und du zitierst den ja, Drosten, nee, der ist doch, und dann haben sich beide Lager sozusagen mit diesen vermeintlichen Experten geschmückt oder auch fast bekämpft, aber es gab überhaupt gar keinen Weg mehr zu sagen, worum geht's jetzt eigentlich. Ich weiß noch, wie ich aus Foren geschmissen wurde bei der Geburtshilfe, weil ich mich sehr für Geburtshilfe einsetze und Frauen haben während der Geburt Maske getragen und ihre Väter wurden aus dem Kreissaal verdrängt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist passiert, ja. Und da wurde ich dann rausgeschmissen, da ging es um eine juristische Frage, ob das überhaupt geht. Kann man einer Schwangeren eine Maske aufsetzen? Ja, geht das überhaupt rechtlich? Was macht man da? Und der Geburtshilfeverein, mit dem ich Mitglied bin, der hat mich dann rausgeschmissen, weil die Frage kam von der falschen Person. Das kann doch nicht wahr sein. Es geht hier um den Schutz dieser Gebärenden. Naja, und jedenfalls erlebe ich es immer noch so, dass es so, nee, aber die sagen das und ja, Jay Bhattacharya ist doch der und dieses Framing ist so stark, dass ich immer dachte, also die Leute, die dafür bezahlt wurden von uns, die in der Bundesbehörde sitzen, auf die könnten wir uns doch einigen. Also das ist doch fernab von irgendwie Schwurbel, sodass ich denke, in so einer Diskussion, wie wir es vielleicht haben werden, in den Enquetekommissionen, Untersuchungsausschüssen, ist es eine tolle Grundlage zu sagen, was war denn im Mai 2020, im März 2020, jetzt alle getestet wurden, was hat denn das RKI gesagt? Und dann setzt man sich da hin und fragt sich, ah, was stand denn da drin? Und da würde man jetzt hier finden, ja, das RKI war gegen massenhafte Testung von gesunden Personen. Und von da aus, finde ich, ist es die geeignetste Basis, um es dann aufzuarbeiten.
Aber nochmal. Aber nochmal zu der Frage, sind denn die Lager noch dieselben? Handelt es sich um Team Corona-Maßnahmen, Befürworter gegen Corona-Maßnahmen, Kritiker oder hat sich das verschoben?
Naja, ich finde es schwierig, weil ich bin kein Fan von Pauschalisierung und von Gruppeneinteilung, weil da beginnt ja das schon Problem. Ja, weil es gibt da wahnsinnig viele Zwischentöne. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, ich bin in dem Team und du bist in dem Team, weil dann sind wir ja schon getrennt. Aber wenn wir jetzt pauschal gucken wollen, würde ich eher denken, mein Empfinden gerade ist, es gibt einige Protagonisten des Teams Maßnahmenwahnsinn, würde ich das eher nennen, die ganz schön am Rudern sind. Bei denen nämlich, glaube ich jedenfalls, die blanke Angst im Nacken haben, weil diese Protokolle halt so schwer wegframbar sind. Und deshalb denke ich, dass es da einige Leute gibt, die gerade nicht wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen und am liebsten hätten, dass es nie gegeben hat. Ich zitiere vielleicht mal eine Sache, die jetzt gerade aktuell ist. Der Verfassungsschutz, der Landesverfassungsschutz aus dem wunderschönen Bundesland, aus dem ich komme, wo die innerdeutsche Grenze geschlossen wurde und ungeimpfte Kinder, für die es noch gar keinen Impfstoff gab, nicht mehr in die Ostsee fahren durften, also Mecklenburg-Vorpommern. Da steht im Landesverfassungsschutzbericht von 2024, stehen die RKI-Protokolle, muss man sich vorstellen, weil da wird nämlich suggeriert, wer RKI-Protokolle zitiert oder zur Aufarbeitung heranzieht, der will gleichzeitig ein Tribunal und setzt es gleichzeitig gleich mit der NS-Zeit. Also eine um die dreifache, also drei Ecken gedacht, werden werden sozusagen Protokolle einer Bundesbehörde in irgendeiner Form mit dem Verfassungsschutz in Verbindung gebracht. Und das sage ich deshalb, da denke ich mir, da muss schon jemand eine Menge Angst haben vor diesen Dokumenten, wenn er so einen Framing-Versuch startet.
Das ist ein krasses Beispiel, würde ich sagen. Es gibt aber auch noch viele andere. Reden wir einfach nur über Stichwort Pandemie der Ungeimpften. Dazu aus den Protokollen vom 5. November 2021. In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in Kommunikation aufgegriffen werden? Sagt Minister, damals Spahn, bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann er nicht korrigiert werden. Herr Barucka, noch eine Frage an Sie zur Auswahl der Texte, denn Sie hätten ja auch noch andere nehmen können. Kommt natürlich bestimmt die Frage auf, warum der, warum nicht ein anderer? Was war Ihre Intention? Was wollten Sie damit auslösen, erreichen?
Ich will unbedingt ein Zitat einbringen, bevor ich es nicht schaffe. Es passt total dazu. Weil genau das, also dieses Zitat ist eins meiner Lieblingszitate aus den Protokollen, weil es ist so eindeutig. 3. Dezember 21, politischer Entschluss ist schon längst gefasst. Oberste Priorität, so viele Leute so schnell wie möglich impfen. Falls sich noch irgendjemand fragt, warum eigentlich 2G und alles andere, was so kam. Ja, der politische Entschluss, muss man sich vorstellen, eine Impfung ist ja kein politischer Entschluss. Es ist eine persönliche medizinische Entscheidung. Na gut, aber die Auswahl der Texte war für mich folgender. Ich habe beobachtet, wer traut sich an die Protokolle präzise und zitiert sie. Also wer liest sie? Wer fragt sich, als das im RKI besprochen wurde, wir haben zum Beispiel ein tolles Beispiel mit der FFP2-Maskenpflicht hier drinne. Ja, ungeeignet, dürfen Laien nicht tragen, Arbeitsschutz ist sogar eine Gefahr. 2 Tage später oder was weiß ich, 3 Tage in Bayern, FFP2-Maskenpflicht. Also ich habe geguckt, wer hat es gemacht? Wer hat jetzt nicht nur überflogen und mit Stichwortsuche, sondern wer hat sich überlegt, ja, was haben die denn gesagt, als die Schulen geschlossen wurden? Da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben. Ja, da steht im RKI, ja, Schulschließung ist nicht gut generell. So, und da sind mir dann Leute aufgefallen, wo ich dachte, okay, der hat sie gelesen. Ja, der hat sie gelesen. Und das hat mich dann immer interessiert. Ich habe viel gelernt, ne, weil ich finde es ganz toll, Leute beschäftigen sich mit den Protokollen, finden Zitate, die passen eigentlich zu meinen Kapiteln und ich habe sie aber nicht gefunden. Ja, und so habe ich gemerkt, zum Beispiel der Herr Kubicki, den kann man jetzt in seinem Wahlverhalten kritisieren, aber er hat die Protokolle gelesen und hat als Jurist wahnsinnig viel verstanden, was die eigentlich für eine Bedeutung haben. Ja, das habe ich ihm hoch angerechnet. Und da gab es einfach andere Leute, wo ich gemerkt habe, die schreiben, die verstehen die Protokolle. Und mir war es halt wichtig, dass man das Buch nicht wegframen kann. Ja, es ist ja die gleiche Schwurbel-Crew wie sonst auch immer. Nee, das sind Leute, die sich halt fachlich damit beschäftigen, Ärzte, Journalisten, Professoren, die, glaube ich, jedenfalls verstanden haben, welches immenses Potenzial die Protokolle haben. Und aus dieser Autorensammlung dachte ich, ist es Mainstream-tauglicher, um zu sagen, hey, lies doch mal, was in den Protokollen steht.
Absolut, Herr Barucka, ich habe tatsächlich noch ein letztes Zitat aus den Protokollen und ich würde gerne wissen, was Sie gedacht haben, als Sie das gelesen haben. 9. Juni 2021. Herausforderung an die Kommunikation. Trotz sinkender Inzidenzen ist die Gefahr nicht vorüber. Perspektive, wie lange soll im Lagebericht das Risiko hoch eingestuft werden? Kann angesichts weiter sinkender Fallzahlen eine andere Formulierung getroffen werden?
Ja, das finden sich mehrfach. Es findet sich mehrfach, dass man nicht weiß, wie man was kommunizieren soll. Zum Beispiel steht hier drin, ja, Impfeffekt ist nicht so, wie er sein soll. Es sterben auch Ältere, sollte vorsichtig kommuniziert werden. Oder ganz zum Schluss, da soll ein Dashboard runtergenommen werden, wo eigentlich die Impfanzahl und die Nebenwirkungen mal öffentlich einsehbar waren. Und da steht dann, also wenn wir das jetzt runternehmen, dann kann man das ja nicht mehr gut nachverfolgen. Und sagt das RKI, ja schwierig, das könnte auf uns zurückfallen, fast Zitat, sollte gut kommuniziert werden. Wenn natürlich das RKI mitbekommen hat, dass wir Leute da draußen mittlerweile, einige von uns mitbekommen haben, dass es überhaupt nicht mehr wissenschaftlich ist und dass es natürlich ihrem Ruf schadet, hat es ja auch massiv. Und da mussten sie sich überlegen, wie kommunizieren sie jetzt Sachen, die offensichtlicher Schwachsinn sind.
Ich gucke schon rüber zur Frau Ludwigs, tut mir leid, erst ist die Frau Kapstein dran. Frau Kapstein, Professor Ines Kapstein, Sie sind Krankenhaushygienikerin, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Was war denn Ihr erster Gedanke aus Ihrer Perspektive beim Lesen der Corona-Protokolle?
Ja, ich habe die... Entschuldigung, jetzt habe ich so lange nicht geredet. Ich habe die natürlich unter dem Aspekt Masken erstmal durchgeschaut. Und mich hat interessiert, was hatten jetzt das RKI, was haben die Leute, die in diesem Stab da waren, sich eigentlich dann zu Masken gedacht? Wie kam es zu dieser Maskenempfehlung? Ich war ja so entsetzt, ungläubig, als ich diesen Artikel des RKI über die Neubewertung der Masken gelesen habe. Und ich wollte als erstes wissen, ich bin schon in die geschwärzten Protokolle rein und habe mir da alles rausgesucht, was für mich relevant sein könnte. Ich wollte wissen, wie ist es dazu gekommen? Was schreiben die dazu? Denn im Frühjahr hieß es ja noch, RKI ist gegen Masken, nein. Der Vizepräsident, der Präsident, alle haben sie Interviews gegeben, nein, die Masken sollen bleiben für die, die es wirklich brauchen, also medizinisches Personal. Und dann habe ich gesehen, ja, es kam diese Hochstufung und mit der Hochstufung war ja dann der Beschluss zu diesem Lockdown, der erste, was wir damals nicht wussten, dass es der erste ist. Und dann lese ich in den Protokollen schon, also die Hochstufung war am 16. offiziell gemacht worden. Und am 19. steht schon was drin, wir müssen überlegen, sinngemäß, ja, was wir jetzt mit Masken machen und wie wir das kommunizieren. Und dann kamen immer wieder diese Masken, mal so wie mehr nebenbei. Und dann habe ich das natürlich hinterher alles ergänzt, als die geleakten Protokolle da waren. Da habe ich aber leider auch nicht mehr gefunden. Und ich muss sagen, da war ich sehr enttäuscht vom RKI. Denn das schien mir, als seien die eigentlich einverstanden mit diesem Masken. Mit dieser Maskenempfehlung. Die haben, also da stand nirgendwo drin, der Minister hat gesagt, wir müssen jetzt diesen Artikel schreiben, sondern dieser Artikel tauchte so wie von ungefähr einfach auf. Das habe ich halt gemerkt, weil ich auf diesen Artikel fokussiert bin. Ich wollte wissen, wie kam der da in dieser Arbeitsgruppe? Wer hat was gesagt? Nichts, null davon drin. Jetzt sind das ja Ergebnisprotokolle. Wir wissen nicht, was da gesprochen wurde. Aber ich muss sagen, bei all dem, was ja da an kritischen Äußerungen auch drinsteht, hätte ich erwartet, dass vielleicht auch so etwas festgehalten wird, dass das ja vielleicht jetzt für uns ein bisschen schwierig wird, die Masken zu befürworten, wo vorher immer gesagt wurde, die bringen nichts in der Öffentlichkeit und das machen wir nicht. Aber davon findet sich gar nichts.
Man muss dazu sagen, Sie wurden von Justin Barucker vor ein paar Tagen erst interviewt geben, genau zu diesem Thema, denn Sie haben bereits schon 2020 gesagt, dass das Masketragen nicht wissenschaftlich gerechtfertigt ist. Mund-Nasenschutz in der Öffentlichkeit, keine Hinweise für eine Wirksamkeit, so lautete Ihr wissenschaftlicher Artikel. Was folgte war, gelinde gesagt, unschön. Können Sie das kurz beschreiben?
Ach so, ja, klar. Das zog sich aber, müssen Sie wissen, über Wochen hin. Also ich habe als erstes mal einen Kommentar ans RKI geschickt, inhaltlich wie dieser Artikel. Und habe denen eben geschrieben und habe um eine, glaube ich, habe ich geschrieben, mir sind alle Mails verloren gegangen durch einen PC-Crash, egal, alles weg. Und ich habe denen geschrieben, ich bitte um eine aussagefähige Antwort oder so ähnlich. Und da kam nichts. Ich habe eine Bestätigung gekriegt vom RKI, so automatische Eingangsbestätigung. Bitte haben Sie Geduld. Es kam also gar nichts. Insofern, das muss ich noch ergänzen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, war ich natürlich auch interessiert, ist da in diesen Protokollen vielleicht mal mein Kommentar erwähnt? Null, nichts. Ich habe den Anfang Mai geschickt, gar nichts. Ich muss auch sagen, ich habe das Zusatzmaterial nicht durchgeschaut. Vielleicht findet sich da irgendwas. Und dann ging das erstmal ein Weilchen, meine Kollegen und ich von der Zeitung, wo es schließlich erschienen ist. Ich war da primär die Schriftleiterin von der Zeitung. Ich hatte aber immer noch gute Kontakte. Ich war dann ausgeschieden aus diesem Herausgeberteam, einige Jahre vorher schon. Und dann haben wir überlegt, dass man ja eigentlich aus diesem Kommentar auch einen Artikel machen könnte für die Zeitschrift, und das zog sich dann wieder hin. Also er erschien dann als PDF Ende August. Und im September erst ging das so sukzessive los. Erst habe ich unzählige E-Mails gekriegt. Das kenne ich gar nicht. Ich arbeite immer so irgendwie im Stillen. Ich habe den Anspruch, eine solide Arbeit zu machen, aber ich dränge nicht an die Öffentlichkeit. Und insofern war das für mich eine riesige Überraschung. Was ist los? Was habe ich da losgetreten? Und das war ja alles noch gar nicht so kritisch, sonst hätte ja auch der Verlag diesen Artikel nicht publiziert. Alles das muss man sich überlegen. Das war im Sommer noch nicht. Und dann ging es erst ein paar Wochen, dass ich eben diese Mails kriegte, aber zur selben Zeit schon kriegte ich in einer großen Klinik, für die ich selbstständig bin, ich nur noch tätig seit einigen Jahren, für die ich da selbstständig beratend tätig war, kriegte ich von diesem Klinikmanager zu hören, dass das ja nicht so toll ist, was ich da gemacht habe mit diesem Artikel. Und wissen Sie nicht, dass die im Bayerischen Landtag, ich war damals in Bayern, dass die im Bayerischen Landtag mit ihrem Artikel vor der Brust rumlaufen und die von der AfD. Und hätten sie das nicht an. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich verstehe überhaupt nichts. Ich habe einen Artikel geschrieben. Ja, und dass die den auch gut finden, finden ja andere auch gut, ist doch nichts Besonderes. Und soll man alles nicht mehr machen, was eventuell die AfD gut findet? Das kann doch nicht wahr sein. Also das Ganze, der Disput mit diesem Klinikmanager zog sich über Monate hin. Und da gehe ich jetzt auch nicht ins Detail. Endete letztlich damit, dass der Vertrag aufgelöst werden musste. Also ich musste dem zustimmen.
Sie mussten dem zustimmen. Wenn wir aber jetzt zum heutigen Stand kommen und zu den Protokollen, zu unserem Wissen. Ich zitiere mal aus den Protokollen, 18. Januar 2021. Keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Maske für die Bevölkerung vorhanden. Daher Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzufügen. Ist die Frage, jetzt mit dem heutigen Wissen aus den Protokollen unter anderem, wusste man, dass sie recht hatten.
Ja, wobei ich ja überhaupt nicht auf Nebenwirkungen abgehoben habe. Mir ging es um die Wirkung, die nicht da war und die nicht belegt wurde. Und diese Neubewertung, die war ja so an den Haaren herbeigezogen, das ist absolut grotesk. Es ging ja dann, das wissen ja alle, um die asymptomatischen und präsymptomatischen Personen und die das unmerklich, unwissentlich übertragen können. Und der Schock war für mich im Verlaufe, als ich dieses Buch da geschrieben habe und gearbeitet habe, dass ich dann festgestellt habe, was ich in 20 nicht gelesen habe, dass dieses RKI schon 2 Monate, nachdem dieser Artikel, die Neubewertung des RKI, dieser Artikel raus war, der kam Mitte April. 2 Monate später, Mai, Juni, Mitte, Ende Juni, hatten die in einem großen Text, das nennen die den Steckbrief, Covid-19-Steckbrief. Das ist also ein eher Text, würde ich sagen, für wissenschaftlich Interessierte, weil unglaublich viel Literaturstellen, Hunderte, ja, ist geschrieben wie ein wissenschaftlicher Übersichtsartikel, der ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Für die Öffentlichkeit waren die häufigen Fragen gedacht. Und in diesem Artikel haben sie dann, was ich ja letztlich dann entdeckt habe, schon im Juni 20 geschrieben, dass das mit dem Präsymptomatischen ja nicht so wichtig ist. Die Asymptomatischen sind sowieso von untergeordneter Rolle. Und die Symptomatischen sind wichtig. Das weiß jeder. Das weiß auch jeder auf der Straße. Ja, da brauchen wir kein RKI zu. Aber an den prä- und asymptomatischen haben sie das hohe Risiko ausgemacht. Und das ist für mich schon irgendwie unfassbar. Ich habe nur damals den Fehler gemacht, ich habe mir diesen Steckbrief nicht durchgelesen. Ich war auch relativ genervt und wenn ich was gelesen habe, habe ich kurz in diese häufigen Fragen geguckt.
Just zu diesem Thema gibt es natürlich auch einen Auszug aus den Protokollen. Und zwar vom 10. März 2020. Vorschlag, klare Botschaft für morgige Pressekonferenz. Schade, keine Testung von asymptomatischen Personen. Genau. Wollte ich nochmal wiederholen, wichtig an dieser Stelle. Denn Sie als Dame vom Fach, was sagen Sie dazu? Übertragung von asymptomatischen Personen?
Ja, das gibt es natürlich. Das wissen wir alle auch, dass asymptomatische, präsymptomatische irgendeinen Erreger schon ausscheiden können. Das war halt bei diesem Virus gar nichts Neues. Das war bekannt. Wir kennen das zum Beispiel von den Masern. Das ist jetzt keine obere Atemwegsinfektion. Aber es gibt es eben auch bei allen anderen oberen Atemwegs. Wir wissen es. Es war nichts Neues. Nur, diese Übertragung geht offenbar gar nicht leicht. Und es gab dann später auch Untersuchungen, die gezeigt haben oder wo sich zeigte, dass selbst in Familien nur eine geringe Übertragungsrate ist. Ja, in Familien, wo man alle möglichen Kontakte und ständig bis hin zu Körper- und Schleimhautkontakten hat. Und wir sollten aber Masken tragen, wenn wir im Lebensmittelladen da im Gang gingen, weil wir dann jemandem begegnen können. Völlig absurd.
Am besten 24 Stunden. Frau Kapstein, ich habe noch eine Frage zu Ihrem aktuellen Buch. Herr Barucker hat sie Ihnen natürlich auch gestellt, ich möchte sie aber trotzdem noch mal wiederholen. Gab es aus Ihrer Sicht als Krankenhaushygienikerin jemals eine gesundheitliche Notlage, die die Pandemiepolitik gerechtfertigt hat?
Nein. Auch das ist überraschend. Man hätte nur nachgucken müssen, jeder von uns, und hätte das, oder auch die Politik natürlich. Es gibt seit Jahren schon, hat das RKI ein Surveillance, also ein Überwachungssystem für respiratorische Erkrankungen. Und das macht die Arbeitsgemeinschaft Influenza nennt sich das. Und da sind niedergelassene Ärzte beteiligt, da sind Bürger beteiligt, die sich selber sozusagen via Internet da mit dem RKI in Verbindung setzen und sagen, wie es ihnen geht. Ich bin gesund, ich bin nicht gesund. Und was in den Praxen stattfindet, ist, dass die Patienten natürlich, die da hinkommen, irgendwie untersucht werden. Manchmal wird ihnen auch ein Abstrich genommen. Und aus diesen Abstrichuntersuchungen macht man dann im Labor des RKI, in diesem Influenza-Labor, sage ich jetzt mal, macht man die Isolierung der verschiedenen Viren. Wir haben ja einen Haufen Viren, die uns respiratorische Infektionen verursachen können. Und diese Arbeitsgemeinschaft Influenza gibt wöchentliche Berichte heraus. In diesen wöchentlichen Berichten ist immer eine Tabelle drin, wie viele Proben, respiratorisches Sekret, die da eingeschickt wurden, wie viele Proben waren positiv und welches Virus war drin. Also Influenza drin, Parainfluenza, Metapneumo, Rhinoviren und dann eben auch SARS-CoV-2. Und da spielte dieses SARS-CoV-2 doch überhaupt keine Rolle. Das steht auch in den Protokollen. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Hochstufung erfolgte, wo plötzlich es hieß, das Risiko ist hoch, ja, da war nichts. Das waren, wenn ich das, die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, waren es 1,6% Anteil SARS-CoV-2 an allen dort isolierten Viren. Das ist ein Nichts, ja. Und so ging das im Prinzip weiter. Also wo da das Risiko war, für wen oder wodurch, ist die Frage. Natürlich, wir wissen alle, die Kliniken waren nicht groß belegt. Die mussten ja freigehalten werden für die vielen anströmenden Patienten mit dieser Corona-Infektion. Das war nicht. Die Intensivstationen waren nicht überbelegt. Das war alles dann super ausgelastet. Intensivstationen 85%, wie es sich gehört. Aber mit allen möglichen Patienten Und nie gab es in den Kliniken eine Überlastungssituation. Und nie eine Situation, wie es Jahre vorher, 16, 17 meine ich, war das auch gewesen, in den Kliniken tatsächlich war, und zwar wegen Influenza, saisonaler Influenza. Die Kliniken liefen über, die Notaufnahmen kamen nicht mehr nach, die Patienten lagen auf den Gängen, weil man sie in den Zimmern gar nicht mehr unterbringen konnte. Und nichts davon in dieser Corona-Zeit.
Ich wiederhole es nochmal, ein klares Nein von Frau Kapstein. Herzlichen Dank. Herr Volker Böhme-Nessler ist nicht da, aber bevor ich zu Ihnen komme, muss ich dringend noch erwähnen, was er gesagt hat, weil darüber werden wir gleich noch sprechen. Herr Böhme-Nessler, Rechtswissenschaftler und Professor für öffentliches Recht an der Uni Oldenburg, beschäftigt sich natürlich vor allem auch mit der Frage, was bedeuten die KI-Protokolle für die Justiz? Und in dem Artikel für die Zeitschrift Cicero, der auch in dem Buch erscheint, zitiere ich, da schreibt er: Ich bin Physikerin und ich höre auf die Wissenschaft. So die damalige Bundeskanzlerin im November in einem Interview, schreibt Herr Böhme-Nessler. Und Zitat weiter: Wie wir wissen, war das eine skrupellose Irreführung der Öffentlichkeit. In Wirklichkeit war es genau andersherum. Die Politik hörte nicht auf die Wissenschaft. Sie bestellte die passenden wissenschaftlichen Stellungnahmen, Begründungen und Modellrechnungen, um ihre Grundrechtseingriffe zu legitimieren. Die Frage war ja immer, wie gefährlich ist das Virus, um damit unsere Grundrechtseinschränkungen zu rechtfertigen? Und hier sagt Herr Böhme-Nessler, um das zu beurteilen, hätten die Gerichte natürlich unabhängige Experten befragen müssen, was sie aber nicht getan haben. Sie haben sich in den meisten Fällen auf das RKI berufen. Und wie wir wissen, war das RKI nicht unabhängig, sondern war mehr oder weniger weisungsgebunden durch das Ministerium. Was bedeutet das jetzt für die zahlreichen Urteile aus dieser Zeit? Und auch da schreibt Herr Böhme-Nessler, sie gehen an einem entscheidenden Punkt von falschen Tatsachen aus. Deshalb sind sie im Ergebnis auch juristisch falsch. Sehr viele. Elke Boderas sagt in einem Kommentar in der Welt, zu den erschreckendsten Hinterlassenschaften der Corona-Pandemie zählt ein unschöner Anblick. Es ist ein windschiefer Staat mit haltloser Statik, eingeknickten Strukturen, gerissenen Sicherungsseilen, politischen Konstruktionsfehlern. Frau Ludwig, endlich sind Sie dran. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist Ihr Platz da, denn wir reden ja jetzt über die Zukunft. Was brauchen wir jetzt? Und ich wollte diese ganze Einführung deswegen vorab machen. Sie setzt sich schon seit Jahren ein für den Untersuchungsausschuss, eben nicht für eine Enquete-Kommission. Erklären Sie bitte noch mal kurz dem Publikum den großen Unterschied zwischen Enquete-Kommission und Untersuchungsausschuss.
Ja, herzlichen Dank und schönen guten Abend von mir. Eine Enquete-Kommission wird dafür eingesetzt, dass man schaut, wie man in Zukunft Ereignisse behandelt, wie man damit umgeht, was sind die Grundlagen dafür. Und bei einem also Sie haben auch andere Möglichkeiten, bei einer Enquete-Kommission Personen einzuladen als beim Untersuchungsausschuss. Und der große Vorteil beim Untersuchungsausschuss ist natürlich, Sie schauen sich die Vergangenheit an. Wie sind Dinge zustande gekommen, und sie haben staatsanwaltschaftliche Möglichkeiten. Und das ist für Abgeordnete insofern wichtig, als dass sie damit die Möglichkeit haben, so es denn den Beschluss im Untersuchungsausschuss gibt, sich Unterlagen kommen zu lassen, zu denen sie eben sonst keine Möglichkeiten haben, Einblick zu bekommen. Also RKI-Protokolle ist das eine. Ob man sie dann geschwärzt bekommt oder nicht, muss auch im Untersuchungsausschuss beschlossen werden. Da kann man sich dann aber eben nicht gegen wehren. Die andere Frage ist das, was ja Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob März oder April, so kurz mal durch die Presse gegangen ist: Wo kam das Virus eigentlich her? Und da gibt es einen Bericht vom BND zu, der ist nicht einsehbar. In einem Untersuchungsausschuss muss der vorgelegt werden. Bei einer Enquete-Kommission ist das eben nicht der Fall, und das ist der große Unterschied.
Und zusätzlich können natürlich auch Zeugen geladen werden.
Ja, selbstverständlich. Also die Zeugen müssen dann auch nach bestem Wissen und Gewissen aussagen. Und falls man eben feststellt, dass das nicht der Wahrheit entspricht oder man Beweise hat durch bestimmte Beweisbeschlüsse und die Unterlagen, kann man dann natürlich auch entsprechend mit umgehen.
Sie sind eine der wenigen im Bundestag, die sich dafür einsetzen, aber es gibt ein paar mehr. Was erleben Sie dort im Bundestag? Gibt es da eine Art von Zusammenarbeit oder kämpft jeder auf seinem einsamen Posten?
Naja, Sie hatten es ja vorhin gerade angesprochen, wie wunderbar das funktioniert hinsichtlich der AfD, also dass die AfD einen Untersuchungsausschuss einsetzen möchte, das ist bekannt. Dafür reichen aber die Mehrheiten nicht, es fehlen 8 Personen und es nutzt nichts, da einfach in Schönheit zu sterben, wenn immer noch 7 fehlen und was erreicht man dann? Und das ist in der Politik immer eine Überlegung, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Und ich bin CDU-Mitglied seit 1997 und will das auch bleiben. Und ich glaube, dass das, ja, das ist in einer Demokratie nun mal so. Und die Situation, die wir jetzt gerade erleben insgesamt, dass alles geframed werden kann, aus Angst vor Zustimmung der Falschen oder vom Applaus der Falschen, ist eine Situation, mit der wir in irgendeiner Art und Weise umgehen müssen.
Am 9. Juli haben Sie auf X geschrieben, ehemals Twitter: Warum fordert SPD nur einen Untersuchungsausschuss zu Masken? Alles muss auf den Tisch. Davor ziert sich die SPD und macht damit klar, dass es eine rein politisch motivierte Attacke gegen Spahn mithilfe eines Pseudoberichts ist. Heißt das übersetzt, man weigert sich im Bundestag?
Naja, was heißt im Bundestag? Dass irgendwas in der Luft liegt, das spürt ja, glaube ich, jeder. Und insofern nimmt man natürlich dann solche Sachen wie Masken, macht einen Deal draus, wie auch immer, um dann zu anderen Dingen nicht hingucken zu müssen. Und jeder geht jetzt auf Jens Spahn los. Vielleicht darf ich das nur ganz kurz sagen. Die Pandemie der Ungeimpften, das war November 21 und damit nicht mehr Jens Spahn. Ja, das ist auch nicht schlimm. Aber dann sucht man eben die Möglichkeit, jemanden da herauszuziehen, alles nur in diese Richtung zu bringen, wo ich sage, okay, natürlich müssen wir auch über das Geld reden, aber es geht um die Mechanismen. Es geht um die Mechanismen und da sind die Masken ehrlich gesagt mein geringeres Problem. Und da sehe ich ein Stückchen die Gefahr drin, dass das tatsächlich politisch genutzt wird, um zu sagen, na, wir haben doch jetzt hier was aufgearbeitet, finden dann auch sogar noch einen Sündenbock dabei, der es für meine Begriffe in dieser Art und Weise eben nicht ist. Und damit ist das Thema abgeräumt und das, dieses Spiel sollte man nicht mitspielen.
Danke für die Korrektur. Sie sagen also, man hält sich eher in kleinen Fällen auf, um nicht aufs große Ganze zu schauen. Massiv ist einfach das Thema, die politische Einflussnahme auf das RKI. Kommt es irgendwann zur Sprache?
Irgendwie? Naja, also in den Untersuchungsausschüssen in den Ländern definitiv. Also bevor die RKI-Protokolle geleakt wurden, hatten wir ja in Brandenburg den Untersuchungsausschuss und da haben wir, und das kann sich der eine oder andere vielleicht gar nicht vorstellen, sie müssen im Prinzip wie ein blindes Huhn loslaufen, um da irgendwie was zu finden. Und uns im Ausschuss, da hat es lange gedauert, bevor wir wussten, dass es eine Arbeitsgruppe Infektionsschutz gab, wo diese Dinge sozusagen besprochen wurden. Und dann mussten wir wirklich kämpfen in diesem Ausschuss, dass wir diese Protokolle bekommen, die natürlich zum Teil auch geschwärzt waren. Und in diesen Protokollen standen schon einige Dinge drin, die sich dann in den RKI-Protokollen wiederfanden. Also es gab eine Struktur oder es muss eine Struktur gewesen sein, wo es übers RKI dann runter auf die Länder in den AGs weitergegeben wurde. Und da konnte man solche Sachen wie mit den Masken natürlich drin lesen, dass nicht nur das RKI, auch die STIKO gewarnt hat, FFP2-Masken zur Pflicht zu machen und viele andere Sachen auch. Ja, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, sorry.
Die STIKO, die Ständige Impfkommission, nur ganz kurz hier an dieser Stelle. Sie haben es schon erwähnt, Sie haben sich massiv dafür eingesetzt, eben auch für den Untersuchungsausschuss in Brandenburg. Was ist denn letztendlich dabei herausgekommen für Sie? Können Sie das zusammenfassen?
Naja, also ich, das muss man wirklich der Ehrlichkeit halber sagen, der Untersuchungsausschuss ist nicht wegen mir gekommen. Ja, da gab es dann die entsprechenden Mehrheiten, die den einsetzen konnten. Aber ich habe schon darauf gedrungen, dass ich für meine Partei da reingehen kann oder für meine Fraktion da reingehen kann. Und wir hatten viele Grundlagen nicht. Und der Untersuchungsausschuss war relativ früh. Und man musste sich vortasten. Und ich glaube, die Stimmungslage insgesamt war auch noch nicht Richtung Aufarbeitung jetzt. Und man muss sich auch ein Stückchen dann bescheiden und sagen, okay, wenn wir jetzt nicht hier den großen Durchbruch hinbekommen, wir erfahren viele Sachen und wir sichern viele Sachen. Also ob das Protokolle oder andere Dinge sind, die durch Beweisbeschlüsse angefordert wurden, die sind gesichert. Und ich persönlich glaube zutiefst, dass es eine richtige Aufarbeitung geben wird. Es wird vielleicht noch etwas länger dauern, aber jeder von Ihnen, der hier sitzt und vor allen Dingen auch hier oben, leistet seinen Beitrag dafür und bleibt auch dabei dran. Und das wird für meine Begriffe auch dazu kommen, dass diese Zeit so aufgearbeitet wird, wie wir es uns so vorstellen.
Dass es einen Untersuchungsausschuss auch auf nationaler Ebene gibt, also einen Bundestagsausschuss, ist notwendig. Warum? Weil viele Sachen, viele Themen nun mal in den Händen liegen. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Also das RKI war das beste Beispiel. Wir haben versucht, im Land Brandenburg hatten wir Herrn Wieler dort, aber Herr Wieler hatte dann einen Aufpasser neben sich zu sitzen. Der ist hier in dem Buch auch erwähnt, zwar nicht als Aufpasser, aber in einer anderen Rolle. Und er hatte Aussagegenehmigungen, wozu er aussagen durfte und wozu nicht. Und das Argument war natürlich, dass das Punkte sind, die eben auch nicht Brandenburg betreffen. Das Gleiche war beim Thema Paul-Ehrlich-Institut. Wir hätten auch gerne Herrn General Holtherm gehört. Und da hieß es immer, das sind Bundesbehörden, das geht uns nichts an. Und so gibt es eine ganze Reihe von Entscheidungen. Wir hätten gerne die Protokolle von der Ministerpräsidentenrunde gesehen. Ein Gremium, was eigentlich kein Entscheidungsgremium ist, aber wo wir dann jedes Mal verkündet bekommen haben, was als nächstes kommt. Und BND, den Bericht zum Beispiel, ja, hätten wir nie anfordern können. Gut, damals haben wir ja nicht gewusst, dass es den gab. Aber da gab es immer diese Grenze, es betrifft nur Brandenburg. Und wir sind natürlich argumentativ nicht durchgedrungen zu sagen, alles, was Brandenburg betraf, betraf ja auch die anderen Länder. Und das hat man ja gesehen, die Maßnahmen, die vorgegeben wurden, die sind ja nicht nur in Brandenburg vorgegeben worden, sondern die sind ja auf Bundesebene sozusagen organisiert worden. Und das macht es so schwierig. Ich bin gespannt, wie das jetzt laufen wird in Sachsen und in Thüringen, die ja auch auf den Erfahrungen aufbauen können, die wir gemacht haben in Brandenburg. Und die werden an ähnliche Grenzen stoßen, wie wir auch in Brandenburg.
Die Protokolle werden sehr wichtig sein, auch in Zukunft noch, um eben nicht wieder das zu tun, was passiert ist, unter anderem, was Herr Böhme-Nessler gesagt hat, falsche Gerichtsurteile zu fällen oder falsche Schlüsse zu ziehen und auf falschen Tatsachen aufzubauen. Da komme ich zu einem aktuellen Fall. Sie grinsen schon. Ein aktueller Fall, der Streit um die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frau Brosius-Gersdorf. Sie schrieb vermutlich Ende 21, eine allgemeine Impfpflicht dient dem Ziel, die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung zu schützen, vor allem derjenigen, die geimpft sind. Geimpfte können sich nicht selbst wirksam schützen, weil die Impfung nicht vor Impfdurchbrüchen bewahrt. Also Schutz vor Ungeimpften. Allerdings gab es den Fremdschutz nie, wie wir wissen. Die Pfizer-Direktorin hat das bestätigt. Und sie schreibt weiter, nach unserer Verfassung endet die Freiheit des Einzelnen dort, wo die Freiheit anderer beginnt. Das heißt, die Freiheit der Ungeimpften endet dort, wo sie die Freiheit der Geimpften beeinträchtigen. Frau Ludwig, wenn wir ein Bundesverfassungsgericht haben mit einer möglichen Richterin, die auf falschen Tatsachen ihre Gerichte oder ihre Urteile, Entschuldigung, fällt, haben wir ein großes Problem.
Also vielleicht darf ich erst mal eins ganz kurz sagen. Ich freue mich wirklich sehr über dieses Buch, weil es komprimiert die Dinge drin hat. Und an diesem Buch hat ja auch eine Verfassungsrichterin mitgeschrieben von der SPD, die sogar von mir gewählt wurde. Also es geht. ja, um das mal kurz zu sagen. Aber was Sie angesprochen haben, ist natürlich ein ganz gewichtiges Thema. Für mich ist die spannende Frage jenseits jetzt dieser Kandidatin, wie konnte es sein, dass das Bundesverfassungsgericht vor einem Urteil zur Bundesnotbremse und zur Corona-Politik der Bundesregierung dieses sogenannte Corona-Dinner durchführen konnte. Ja, und wo Exekutive zusammen mit Judikative dort sitzt und im Prinzip über die Maßnahmen redet, um dann ein Urteil zu fällen, ohne sich in irgendeiner Art und Weise andere fachliche Expertise dazu zu holen. Also das ist ja schon ein gewichtiger Punkt. Und so wie wir festgestellt haben, dass Politik, also Politiker, und da muss ich wirklich auch Kollegen von mir in Schutz nehmen, wenn das RKI sagt, das ist so, dann ist es natürlich extrem schwierig, dagegen zu argumentieren. Und das haben ja andere auch gemacht, wie zum Beispiel die Gerichte, die sich dann darauf bezogen haben und sagen, also wenn das RKI uns sagt, das ist so, dann ist das für uns Expertise genug, um diese Gerichtsurteile so zu fällen. Und deswegen ist ja diese Aufarbeitung so wahnsinnig wichtig, um sich diese Mechanismen anzuschauen, an welcher Stelle sie eben nicht resilient waren, wo eben Institutionen ausgehebelt wurden. Das ist ja schon gesagt worden heute Abend. Das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Und dieses Bundesverfassungsgericht ist für uns als Bürger ja die letzte Instanz. Die letzte Instanz, wo wir unsere Grundrechte einfordern können. Und das, was die Professorin aus Potsdam, was Sie auch gerade zitiert haben, ja deutlich macht, ist, dass wir eine Umdeutung dieser Grundrechte erleben. Und gerade durch Corona haben wir zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit. Also sie deutet die körperliche Unversehrtheit so, dass der Staat dafür zuständig ist, unsere körperliche Unversehrtheit zu garantieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen sage ich immer, dass man diese Mechanismen hinterfragen muss. Und deswegen ist diese Aufarbeitung so wahnsinnig wichtig, weil diese Mechanismen wirken ja weiter. Und mit diesem Argument, was dort gebracht wird von der Professorin aus Potsdam, kann man ja ganz viele andere Maßnahmen in Zukunft rechtfertigen, jenseits von Corona. Und das besorgt mich einfach, dass Persönlichkeiten, die da eine feste Meinung haben und eine Perspektive, die für meine Begriffe die falsche ist, weiter ins Bundesverfassungsgericht gewählt werden sollen.
Vielen Dank, Frau Ludwig. Ich möchte hier nochmal Herrn Böhme-Nessler zitieren, der schrieb, die Meinungen, die dem Mainstream widersprochen haben, wurden vom Gericht letztendlich ignoriert. Ohne große Diskussion bezieht sich das Gericht immer wieder auf das RKI. Frau Ludwig, jetzt haben wir den Beschluss vom 10. Juli 2025. Die Enquete-Kommission wird eingerichtet zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse. Was meinen Sie dazu? Vorhin haben Sie schon gesagt, Sie sind sehr hoffnungsvoll.
Also ich freue mich erstmal über die Enquete-Kommission. Das ist, ich habe das als zweitbeste Lösung genannt, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und macht ja auch deutlich, dass es erkannt wurde, dass man nicht dran vorbeikommt, diese Zeit in irgendeiner Art und Weise aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass durch die RKI-Protokolle, durch die Arbeit, die geleistet wird, aber auch durch Anhörung in der Enquete-Kommission, so wie wir es auch gerade in Brandenburg erleben, noch andere Dinge zutage kommen. Und die Stimmung mittlerweile auch in der Bevölkerung ist eine andere als vor 2, 3 oder 4 Jahren. Und das wird dahin tragen, dass viele Dinge für meine Begriffe noch hinterfragt werden und hinterfragt werden müssen. Und ganz sicher werden wir auch zu dem Punkt irgendwann kommen, dass diese Gerichtsurteile nicht nur hinterfragt werden müssen, sondern dass man da, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, ich bin keine Juristin, aber sicherlich wird man das aufarbeiten müssen, ob diese Gerichtsurteile so noch gelten können.
Da gibt es ja einige Verfahren, die noch laufen. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Soldatenverurteilung beschäftigt. Soldaten werden immer noch, obwohl es keine Impfpflicht mehr gibt, dafür verurteilt, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Und das Ganze beruhte natürlich auf der Annahme, dass es einen Fremdschutz durch die Impfung gibt. Jetzt sind wir mit der ersten Runde vorbei. Vielen Dank, Frau Ludwig, auch. Und ich würde gern ins Gespräch mit Ihnen allen kommen. Zunächst mal danke an das Publikum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für mich die erste Frage, hat die Veröffentlichung der Covid-Protokolle des RKI denn etwas bewirkt, verändert in der Gesellschaft, Frau Vasquez?
Ich denke definitiv, denn es hat uns in die Offensive gebracht und es war ein sehr, sehr schlagkräftiger Vektor, über den man Diskurs verändern konnte. Also ich habe das letztes Jahr wirklich direkt gespürt, dass es danach nicht mehr so war wie vorher, weil wir plötzlich in der Angriffslinie waren. Wir haben eine Story gebracht, die vor 20 Jahren der Spiegel gebracht hätte, seien wir doch mal ehrlich. Und in meinen Augen steckte natürlich auch eine Symbolkraft darin, dass sich jetzt ausgerechnet eine Person aus dem RKI an die Kritiker dieser ganzen Maßnahmen gewandt hat, um dieses Material mit der Öffentlichkeit zu teilen und eben nicht zum Spiegel gegangen ist. Und ich erlebe auch den Wandel im Diskurs an so Kleinigkeiten, wie wenn zum Beispiel jetzt ein Ulf Poschardt durch die Lande zieht und mit diesem Narrativ nach draußen geht, er war ja schon immer dagegen und Corona hätte ihn radikalisiert. Das finde ich ganz gut. Der hat ja
von
auch
der
mal,
Welt?
Ja, der hat ja früher auch mal so Tweets, also es heißt jetzt Posts, früher hieß es Tweets, abgelassen. Da stand dann drin, impfen, 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 impfen. Und es gab auch mal so kleine Videos von ihm, man muss sich an die Regeln halten und jetzt kommt es auf Disziplin an. Aber der geht jetzt mit diesem Narrativ, er war schon immer dagegen, nach draußen. Also man könnte ihm Opportunismus vorwerfen, aber ich denke, genau diesen Opportunismus braucht es. Und es ist so ein Zeichen der Zeit, dass eben diejenigen, die sagen, sie waren schon immer gegen die Maßnahmen, die trauen sich jetzt mit ihrer Story nach draußen. Und die anderen, die damals für die Maßnahmen waren, sind in so ein eigenartiges Schweigen verfallen. Oder wenn es jetzt einen Artikel gibt, wie von Herrn Blome, dann merkt man, dass das doch sehr defensiv ist und dass er gewisse Vorwürfe, die man ihm macht, in diesem Artikel vorwegnimmt. Das heißt, er weiß auch genau, was man ihm so
vorwirft.
Herr
Blome vom Spiegel, vielleicht sagen
genau.
Sie noch kurz was dazu?
Genau, Herr Blome vom Spiegel hat einen...
Ehemals Spiegel, ja.
Ah. Der hat einen Ausspruch, ein Zitat damals gebracht, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Und das hat es sogar zu einem Buchtitel geschafft. Und das Interessante war jetzt in seinem aktuellen Artikel, dass er ja da auch drauf einging und dass er dafür viel kritisiert wurde. Also natürlich hat er dann sich auch gleich wieder als Opfer dargestellt, weil es also ein Shitstorm gegen ihn war. Aber interessant war, dass er sogar seine eigene damalige Formulierung jetzt abgeschwächt hat. Das mit der die ganze Republik hat er weggelassen, sondern nur noch, ich hätte damals gesagt, man möge mit dem Finger auf sie zeigen. Und das sind für mich so kleine Zeichen, also wer verstummt und wer redet? Wer traut sich mit seiner Geschichte nach draußen und wer schweigt jetzt lieber zu all dem, was war? Und genau, was du auch vorhin beschrieben hast, wünscht sich vielleicht insgeheim, das Ganze hätte einfach nicht stattgefunden.
Herr Barocke, man traut sich mehr?
Ja, also die, ja, und die Frage war ja, was haben die Protokolle gebracht, die Veröffentlichung? Also, und ich will mal noch zwei Beispiele nennen, die ich wichtig fand, nämlich dass das RKI irgendwann später ohne Presseerklärung eine auf der eigenen Webseite veröffentlicht hat, Frequently Asked Questions zu den RKI-Protokollen. Das hat aber keiner mitbekommen. Und da sind genau die Punkte, werden da von denen abgearbeitet, die jetzt wir oder viele Leute durch diese Veröffentlichung angesprochen haben. Also da gehen die direkt auf ein, nee, wir haben nicht nur ganz viel getestet Mitte März, da war sowieso ganz viel los und es war nicht nur ein Testtrick, aber dann lassen sie eine Zeile weg und sagen eben nicht, wie viel Prozentpunkt es sich geändert hat, nämlich dass es nur einer war oder 0,9. Sie reagieren auf alle Punkte, die durch die Protokolle hochgekommen sind und sagen, nee, es war auch gar kein Skandal. Und darauf müssen sie jetzt reagieren. Also das ist das wir sozusagen, diese Öffentlichkeit hat den aktiven Schritt gemacht. Das RKI muss darauf reagieren. Und zweiter Punkt ist ja sehr bekannt, ist, dass einfach ein Richter in Osnabrück oder ein Richterteam sich hat sozusagen briefen lassen, ich höre jetzt nicht mehr der RKI-Spitze zu, sondern ich will jetzt wissen, was da drin steht. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Sozusagen, ich höre jetzt nicht mehr in den Köpfen zu, ich will wissen, was die Infektionsepidemiologie-Leiterin Frau Rexroth zum Beispiel mal gesagt hat, weil die ist ja vom Fach. Und der hat sich diese Protokolle also in Auszügen kommen lassen und hat dann Herrn Schade damit konfrontiert. Und Herr Schade musste dann schreibt natürlich keiner in der großen Presse, aber ich hatte darüber geschrieben. Herr Schade musste dann eingestehen, dass es eine Managementfrage war, die Hochstufung. Und so eine Aussage kriegt man von Herrn Schade halt nur, wenn er dann vor Gericht aussagen muss, dass in den Protokollen was anderes steht, als die Spitze gesagt hat. Und dann ist es zwar minimal, würde man sagen, aber das Eingeständnis ist, und die Risikoeinschätzung, die Kriterien für die Risikoeinschätzung des RKI sagen also ausdrücklich, es ist keine Vorhersage für die Zukunft, sondern der aktuelle Stand der Erkrankungen. Es ist nichts mit Vorhersagen, sagt es explizit. Und da musste er halt sagen, ja, es war Management und wir sahen da, das Infektionsgeschehen ging ab und ahnten schon, was passieren würde. Das heißt, er musste sozusagen gegen seine eigenen Einstufungskriterien, Hochstufungskriterien, musste er dagegen aussagen. Und das ist natürlich ein super Erfolg der Protokolle, weil dieser Herr sich da in Widersprüche sozusagen begibt. Und da beginnt dann wirklich eine Aufklärung. Dann wurde das Urteil ja gefällt, wahrscheinlich verfassungswidrig, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ging zum Bundesverfassungsgericht, haben wir gerade drüber gesprochen, und die haben es einfach weggewischt und haben noch nicht mal jetzt sozusagen den Mumm gehabt zu sagen, vielleicht ist es in die Verfassungswidrigkeit hineingewachsen, das war ja so das Framing, obwohl es natürlich von Anfang an, ich bin jetzt Laie und traumig war es, verfassungswidrig war, überhaupt so eine einrichtungsbezogene Impfpflicht einzuführen. Aber das ist auch ein Erfolg der Protokolle.
Danke, Herr Barhocker. Sie haben nicht den Mumm gehabt, sagen Sie, das kommt zu meiner nächsten Frage. Fehlereingeständnis, Fehlerkultur, existiert die aktuell, Frau Luttig?
Naja, man muss es dann erstmal als Fehler tatsächlich erkennen und definieren. Und so wie sich das ja momentan darstellt, sind es relativ wenige, die Bescheid wussten. Und relativ viele, die dann im System eingebunden waren. Also alles, was zum Beispiel runterkam vom RKI, das war dann so sankrosankt. Also da hatte sich dann keiner Gedanken gemacht, sondern sagte, ja, das ist vom RKI so, dann müssen wir das so machen. Und da das sehr, sehr viele in der Gesellschaft betrifft, sehr viele, die eingebunden waren, ich sag jetzt mal eingebunden, ist es eben extrem schwierig, die Situation hinzubekommen, dass so viele sich eingestehen, dass sie entweder auf einer falschen Basis das gemacht haben oder es vielleicht nicht eher hinterfragt haben oder vielleicht schon ein ungutes Bauchgefühl hatten, aber trotzdem dort mit agiert haben. Und das macht es so extrem schwierig. Und da habe ich ehrlich gesagt noch gar keine Antwort, wie man da psychologisch sozusagen vorgeht, mit dieser Situation umzugehen. In der Politik ist es tatsächlich auch so, wie in vielen Bereichen der Gesellschaft, dass sie ihre Blasen haben. Und es gibt so viele Menschen noch, auch in der Politik, die diese Narrative natürlich immer noch glauben. Beste Beispiel sind die Bilder von Bergamo. Ja? Oder sie haben tatsächlich FFP2-Masken. Ich habe da so ein lustiges Erlebnis gerade gehabt mit Kollegen. Da haben wir, also ich mache jetzt gerade noch mal ein bisschen Englisch, und da hatten wir einen Englisch-Text auf den Tisch bekommen, wo es um Corona ging. Und da haben wir dann diskutiert, Maßnahmen ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, naja, in den Corona-Protokollen steht es ja nun auch drin, dass diese FFP2-Masken nicht geholfen haben. I disagree. Und ich sage, ja, aber das kannst du doch da nachlesen. I disagree. Und damit ist die Diskussion beendet. Und das ist so irre schwierig. Ja, also du hast die Sachen schwarz auf weiß, sagst, kann ja mal passieren, ja, aber mach dich bitte schlau und dann ist Ende. Und da habe ich ehrlich gesagt noch keine Antwort.
Schwierig, auch aus der Medizin wahrscheinlich, Frau Kapstein. Wir kennen es wahrscheinlich auch aus dem privaten Leben. Fehler einzustehen ist schwierig. Viele Menschen, das kommt in der Literatur immer wieder vor, wollen lieber bei ihrem alten Konzept bleiben und so weiterleben, die ewige Lebenslüge, anstatt sich einzugestehen, dass sie was falsch gemacht haben. Frau Kapstein, wollen Sie was dazu sagen? Das war gemein.
Ich kann das nur bestätigen. Das ist für mich der größte Knackpunkt an der Aufarbeitung, die wir alle wollen, die auch viele wollen, also wir sowieso, ne? Dass es ja so viele Menschen gibt, die haben da mitgemacht. Die müssen jetzt nicht alle wie der Blome sich so in den Vordergrund gespielt haben und so übel sich geäußert haben. Aber sie waren überzeugt, sie haben die Tagesschau gesehen, sie haben das alles geglaubt, sie haben das mitgemacht. Wie sollen die denn davon runterkommen? Es ist schwierig, ja? Und ich sehe es zwar letztlich auch optimistisch. Ich glaube auch, wir kommen zu einer Aufarbeitung. Nur wann?
Das ist eine sehr gute Frage. Wann wird das passieren? Schauen wir uns an, was aktuell denn aufgearbeitet wird. Fangen wir nur bei den Medien an. Die Medien haben eine zentrale Rolle gespielt. Ich bin selber Journalistin, ich kann es bestätigen. Ruth Schneeberger, die von 2020 bis 2025 das Ressort Gesundheit bei der Berliner Zeitung geleitet hat, schreibt in diesem Buch den Text, wie große Teile der Presse die Aufarbeitung verhindern. Zu guter Letzt herrscht auch bei Journalisten der Drang nach sozialer Erwünschtheit, schreibt sie. Zusammen mit der Politik haben die Medien das Bild vom Schwurbler während der Pandemie zum Staatsfeind erhoben und zudem rechts geframed. Wer also die in den meisten Leitmedien verbreiteten Erzählungen zu Corona hinterfragt, ist fast schon Nazi, auch innerhalb vieler Redaktionen. Und wer will das schon sein? Ich kann das bestätigen als Journalistin, Frau Velasquez.
Ich bin dafür ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin, denn ich bin ja von der Seitenlinie, wie ich schon erwähnt habe, zugestoßen in den Journalismus. Es war nie mein Lebensziel, nie mein Karriereziel, sondern es ist 2020 einfach so gekommen, dass ich das, wie ich es immer beschrieb, aus Notwehr begonnen habe. Also schreiben konnte ich, aber ich war vorher noch nicht so stark politisch involviert, aber dann eben zwangsläufig. Insofern, die ganzen Diffamierungen fanden natürlich statt und die Brüche im sozialen Umfeld. Aber bei mir war das dann alles 2020 schon erledigt. Und wenn man eben so von der Seite kommt, erwartet im Prinzip ja auch niemand irgendwas von einem. Und natürlich musste man die letzten Jahre schon sehr strategisch vorgehen, um im Prinzip keine Angriffsflächen zu bieten. Das habe ich natürlich all die Zeit gemerkt und es ist ein Gedanke, der mich permanent begleitet, aber der einfach den Bedingungen dieses Spielfelds geschuldet ist, in dem wir uns jetzt bewegen. Also ich empfinde das, was hier gelaufen ist, als einen Angriff auf die Menschen und da werden verschiedene Angriffsvektoren verwendet und Framing und im Prinzip irgendwas zu finden, um mit Dreck werfen zu können, ist ja sozusagen die einzige Waffe, denn die Kritiker hatten ja faktisch recht, wie wir jetzt wissen. Das heißt, also ich habe das weniger persönlich erlebt, weil es, ich hatte keine Redaktion, aus der ich herausfallen konnte.
Mhm. Vielleicht gibt es dazu gleich noch Kommentare aus dem Publikum. Ich habe ein paar Journalisten gesehen. Frau Ludwig, wo erleben Sie denn Aufarbeitung? Schwierige Frage. Kein Kommentar.
Also völlig zu Recht mit hier. Ich war heute auch mit einem Journalisten zugange, um mal über das Thema Aufarbeitung zu sprechen. Und so eine Veranstaltung wie heute hier war da nicht bekannt. Und da habe ich auch gesagt, warum berichtet ihr nicht über solche Veranstaltungen? Weil es betrifft eben nicht ein paar wenige. Und das ist meine Erfahrung eben auch, dass viele Menschen kommen, wenn man zu den Themen Veranstaltungen macht. Frau Velasquez war ja auch schon in Werder, hat dort vorgestellt, ist ja nun keine riesengroße Stadt, aber die Säle sind schon voll, nicht so wie hier in Berlin. Es gibt viele einzelne Bemühungen für Aufarbeitung. Ich glaube, da muss man sich ein Stückchen mehr zusammenfinden. Aber eins will ich auch noch mal deutlich sagen. Diejenigen, die es von Anfang an gemacht haben, es ist ja auch erschöpfend und anstrengend, das zu tun. Und ich kenne auch einige, die auf dem Weg resignieren. Das darf eben nicht passieren, auf keinen Fall, weil der Druck, der da entstanden ist, führt dazu, ja, dass es viele auch kommen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht ganz so trauen, aber trotzdem ihre Erfahrungen gemacht haben, auch im Nachgang mit den Maßnahmen, auch mit der Impfung. Und die brauchen solche Gruppen, die brauchen solche Möglichkeiten, sich dort zu verbinden. Und ich glaube, das ist diese Aufarbeitung, die kommen wird und wo man sich irgendwann auch nicht mehr widersetzen kann an der Stelle. Also deswegen herzliches Dankeschön dafür. Es gibt ja noch viele weitere, die dort intensiv dran sind. Und wie gesagt, es ist nicht einfach. Aber das ist die Aufarbeitung, die ich gerade sehe.
Ich hoffe, Sie scharen noch nicht mit den Hufen und wollen was fragen. Ich möchte noch eine Frage nämlich stellen an Herrn Barucca. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Es interessiert mich immer, groß zu denken und in die Zukunft zu denken, wenn wir nicht aufarbeiten.
Das ist natürlich eine große Frage. Ich denke, dass ich erlebe auf jeden Fall viele Leute, die traumatisiert ist ein hartes Wort, aber sehr viel Leid erlebt haben. Ich zähle dazu und ich finde einen Punkt von Frau Ludwig ganz wichtig. Da es auch ein emotionales Thema ist, ist immer die Frage, wie viel davon schaffe ich, sodass ich dabei auch noch meinem professionellen Standard gerecht bleibe. Ja, weil ich kann auch in der Emotionalität, die gerechtfertigt ist, ja, kann ich darin auch versinken oder es kann mir schaden wiederum. Deswegen ist es, natürlich haben wir erstmal ein riesengroßes Leid und Leid, das nicht aufgearbeitet wird, bleibt stecken und macht krank, verhärtet und es passiert noch viel, viel mehr. Das heißt, das ist natürlich, das muss Raum haben, aber das ist auch völlig unabhängig davon, ob jetzt andere zugeben, nee, es war wirklich falsch, sondern hat jeder die Verantwortung und auch die Möglichkeit zu sagen, ich brauche irgendwie was, damit ich diese Zeit verarbeiten kann und ich werde jetzt nicht darauf warten, dass der Untersuchungsausschuss mir recht gibt, weil das wird vielleicht nie passieren. Also ich denke, diese eigene Verantwortung bleibt, wie ist es mir ergangen, was würde mir gut tun, damit ich es nicht beiseite packen kann, damit ich es stehen lassen kann, das ist der Stand der Aufarbeitung, den ich habe. Mehr geht gerade nicht. Also zufrieden sein mit dem, was geht. Und wenn wir das Systemische dahinter, das RKI, was wir hier aufgeschrieben haben, zeigt eine Problematik, die auf einer Metaebene interessant ist. Also die Bevölkerung wurde getäuscht und es ist ja immer so, die Leute haben zugestimmt. Die wollten das, ja. Wir können uns jetzt auf die RKI-Leute berufen, aber die Mehrheit der Bevölkerung wollte das. So, die Umfragewerte für Herrn Söder waren gigantisch hoch. Und da steht ja dahinter, wie wird vorgegangen hinter den Kulissen, also wir haben im Bundeskanzleramt eine Abteilung, die heißt wirksam regieren, seit fast 10 Jahren. Also wie machten es Sozialwissenschaftler und andere, dass sie, egal bei welchem Thema, Corona, Krieg, Klima, Befürwortung in der Bevölkerung für Dinge bekommen, die normalerweise die Leute nicht wählen würden. Also Krieg, Verarmung oder irgendwelche anderen Sachen. Und das geht's anzugucken. Also ich beeile mich. Aber das ist für mich der Punkt, wie lassen sich sozusagen die Menschen, die Bevölkerung steuern, durch Medien oder manipulieren, sodass sie diesen Dingen zustimmen. Und weil wenn dann der Druck so hoch ist von den Medien und den Leuten, dann fordern die fast die Maßnahmen, die dann absurd sind. Das hat auch die Gesundheitsamtfrau jetzt gerade in der Corona-Enquete-Kommission gesagt in Brandenburg. Die Leute wollten das, die wollten endlich die Maßnahmen, die wollten endlich den ersten Fall. Und da sozusagen, da ist dann nicht die Politik schuld oder verantwortlich, natürlich mit. Aber vorher wurde ja ein Feld erschaffen, was Verhalten begünstigt hat oder sogar, also gestupst wurden die Leute. Ist ja nett formuliert, eigentlich ist es ein Übergriff. Und ich finde, da ist auch ein Kapitel drin in dem Buch, weil das ist es auch, was drüber liegt, ja. Wir hatten auch mal ein Interview und da erinnere ich mich, da habe ich sie gefragt, ja, sie hätten doch auch sagen können, wir brauchen weder Tests noch Masken. Und jetzt, ohne sie falsch zu zitieren, war so, ja, aber die Leute, das hätte ich ihnen gar nicht vorschlagen können, weil die waren alle so in Angst. Das heißt, wenn man Leute so in Angst versetzt, dann wollen sie die absurde Politik, die ihnen dann wiederum von den Leuten vorgeschlagen wird, die vorher die Angst erzeugt haben. Und ich finde halt diese Dynamik in einer dann Demokratie in unserem Zusammenleben, die, finde ich, kann anhand der Protokolle super beleuchtet werden und dann für die nächsten Themen irgendwie angeguckt werden.
Frau Kapstein, wir sind fast am Ende der Zeit, ne? 5 Minuten, kein Problem, wir schaffen das. Was Herr Barucha gesagt hat, würde ich noch gerne ergänzen. Wir brauchen natürlich auch mehr von diesen Büchern. Sie können das erwerben hier, selbstverständlich. Wir brauchen vielleicht mehr Mut und auch mutige Personen, die an der Aufklärung interessiert sind. Und da würde ich ganz zum Schluss noch aus dem Vorwort von Frau Velasquez zitieren. Sie schreiben, dieser Text ist einer unendlich mutigen Person gewidmet, die im RKI arbeitet und die ich die Ehre hatte, persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich verneige mich in tiefstem Respekt, in Furcht und Dankbarkeit vor einem der größten Helden, wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, oder einer der größten Heldinnen unserer Zeit. Applaus